Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir feiern heute einen besonderen Gottesdienst. Heute ist Erntedanktag. Jedem wird diese Darstellung von Früchten und Erträgen hier vorne schon aufgefallen sein. Ja, diese Darstellung zeigt den Reichtum dessen, was Gott uns gibt, aber auch nur einen Teil des Reichtums, denn Gott gibt uns ja noch viel mehr, segnet uns auch auf andere Weise. Wir hören davon auch noch ein Stück weit in der Predigt. Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle schon mal den Dank aussprechen an alle, die zu dieser Darstellung beigetragen haben, was mitgebracht haben, zum Teil erst kurz vor dem Gottesdienst. Und wir danken auch Petra und Reinhard Müller, die das so schön dargestellt haben. Ja, das alles zur Ehre Gottes. Erntedank heute. Jetzt wollen wir auf das Präludium hören. Ich lese uns Psalm 145, den Vers 15. Alle Augen warten auf dich, also auf Gott, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Das ist eine Verheißung. Ich hatte heute Morgen noch mal in zwei Zeitungen geschaut, in den vorderen Teil jeweils, und gehofft, etwas über das Erntedankfest zu finden. Habe ich aber nicht so schnell gefunden, stand auch nichts auf den ersten Seiten. Das Hauptthema 30 Jahre deutsche Einheit, auch dafür können wir Gott ja dankbar sein, dass er das geschenkt hat. Dann andere politische Themen, Erntedank, habe ich da nicht gefunden. Es liegt vielleicht daran, dass wir unsere Versorgung, wie wir sie in Deutschland haben, für selbstverständlich halten. Und auch uns Christen kann es ja so gehen, dass wir das, was wir haben, für selbstverständlich halten und vielleicht sogar versäumen, Gott dafür zu danken. Einen kleinen oder größeren Bruch hat es sicherlich vor einem halben Jahr gegeben, mit Beginn der Corona-Krise. Da gab es Hamsterkäufe und zum Teil Panik. Bestimmte Produkte waren auf einmal im Supermarkt nicht mehr zu bekommen. Das war sicherlich ein Schock für manche Leute und hat auch vielleicht uns zum Nachdenken gebracht. Die Corona-Krise hatte ja auch noch andere Folgen. Manchen Menschen ist ja das Einkommen mehr oder weniger ganz weggebrochen. Ich glaube, als Gemeindemitglieder waren wir davon weitgehend verschont. Ja, das alles fordert unseren Glauben heraus. Und deswegen einen zweiten Vers, Sprüche 3, Verse 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Wir sind in allen Dingen dazu aufgerufen, als Christen uns auf Gott zu verlassen und in allem an ihn zu gedenken. Auch wenn es darum geht, wie wir versorgt sind. Wir wollen nicht versäumen, Gott dafür zu danken, dass es uns so gut geht. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für diesen Gottesdienst, dass wir ihn heute hier feiern können in Frieden und Freiheit. Wir wollen dir auch danken, dass wir in unserem Land so gut versorgt sind, trotz gewisser Krisen, die auch uns getroffen haben und uns treffen können. Du hast verheißen, dass solange die Erde steht, Saat und Ernte nicht aufhören sollen, und wir vertrauen uns dir an als dem allmächtigen Gott und Vater, der auch seine Verheißungen garantiert, die er uns gibt. Wir bringen dir auch die Geschwister in anderen Ländern, wo die Versorgung nicht so gewährleistet ist wie bei uns. Wir denken daran, dass es manche Plagen und anderes gab, beispielsweise die Heuschreckenplage in einigen Ländern Afrikas. Wir bitten darum, dass du unsere Geschwister, die da in diesen Ländern leben, dass du sie versorgst. Wir danken dir auch, dass wir heute dazu aufgerufen sind, auch ein Opfer zu geben, ein besonderes, und dass wir abgeben dürfen von unserem Reichtum, den du uns schenkst. Bitte schenk du uns auch Weisheit, an jeden von uns, wie wir das verwalten, was du uns anvertraut hast. Am meisten danken wir dafür, dass du, der allmächtige, große Gott, in unserer Mitte sein willst. Wir danken dir und wollen dich heute ehren. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Wir nehmen Platz und wollen ein Lied singen. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Nein, wir singen noch nicht, das ist erst im zweiten Gottesdienst dran. Bin mal wieder drauf reingefallen. Heute muss ich mich ja teilen. Freue mich auch auf den Gesang nachher. Aber wir sind jetzt gehalten, einfach zuzuhören und die guten Texte aufzunehmen. An dieser Stelle heißen wir auch alle Gäste, die heute im Gottesdienst sind, herzlich willkommen und wünschen allen Gottes Segen gemeinsam mit uns. Dann möchte ich die Geburtstagskinder der vergangenen Woche nennen. Das waren Christoph Jost, der ist 3 geworden, Lydia, Heinz, Karin, Arthur, der ist 10 Jahre alt geworden und heute, glaube ich, Judith. Wir wünschen von der Gemeinde Gottes Segen und ich gebe euch nochmal den Bibelvers mit, den ich schon gelesen habe, Sprüche 3, Verse 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dann kommen wir zu den Bekanntmachungen. Da sind 2 Geschwister, die wollen direkt von vorne etwas sagen. Rosa Heimsoth zunächst und dann Klaus Heimsoth.
Guten Morgen. Normalerweise würden wir zurzeit das Frauenfrühstück vorbereiten. Aber was ist schon normal heutzutage? Wir mussten unser normales Frauenfrühstück absagen. Das konnten wir in dieser Art und Weise ja nicht durchführen, wegen, wisst ihr schon, Corona. Und dann finde ich das oder fanden wir es sehr schade, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit, in dieser ungewissen Zeit, wir wissen nicht, was Weihnachten sein wird, wir wissen nicht, was nächstes Jahr sein wird, wir Christen oder wir Frauen nichts anbieten. Und dann dachten wir, was können wir machen? Wir können, so wie heute Gottesdienst, auch einen Vortrag anbieten. Also machen wir Folgendes, wir machen ein Frauenfrühstück ohne Frühstück. Das heißt, nur, in Anführungszeichen, ein Vortrag. Das können wir hier machen mit diesen Abstandsregeln und Auflagen. Und zwar wird es sein am 24. Oktober um 10 Uhr, hier im Gemeindesaal am Samstag. Also ein Frauenfrühstück mit einem Vortrag. Das Thema wird sein, nochmal, ein Frühstück ohne Frühstück. Ich habe es so genannt, damit ich die Frauen, die sonst kommen, einladen kann. Aber es wird ein Vortrag sein mit dem Thema Zeiten des Umbruchs. Plötzlich ist alles anders oder plötzlich gab es Corona. Referentin wird sein Frau Annegret Radeke. Sie war schon 2 hier. Alles Genauere könnt ihr hier im Gemeindebrief nachlesen. Da sage ich jetzt gar nicht mehr dazu. Ich habe auch so kleine Einladungen da vorne hingelegt. Bitte ladet gezielt ein an Frauen, die offen sind für die Gemeinde, die noch keine Christen sind. Wir wollen das wirklich dafür anbieten, einzuladen. Ich weiß auch nicht, wie das angenommen wird. Ich bin ganz gespannt, wie viele Frauen dann kommen. Wir haben natürlich begrenzte Plätze. Mal abwarten, wie das angenommen wird. Die Einladung sieht so aus. Es liegt keine Anmeldeliste aus. Bitte meldet euch persönlich an. Ich brauche Name, Adresse und Telefonnummer. Ihr könnt es bei mir oder bei Marlies machen, damit wir einen Überblick haben. Deshalb liegt auch keine Anmeldeliste aus. Gut. Bitte betet dafür, dass die richtigen Frauen kommen und dass wir auch ein Zeugnis sind und dass Gott verherrlicht wird. Genau, das war's. Dankeschön.
Ja, schönen guten Morgen. Gestern hatten wir Taufgottesdienst hier um 10. Und ich sehe hier die schönen Früchte. Und wir hatten geistliche Früchte. 4 Perser, die nach einem Glaubenskurs, der ja hier schon länger stattfindet, dem Bruder Hussein sich nicht nur bekehrt haben, sondern auch gesagt haben, sie wollen sich als Zeichen, als Entscheidung hier taufen lassen. Und ja, ihr seht hier zum Beispiel unseren Bruder Amir, ist vielen bekannt, der kommt schon länger, der hat auch die Predigt übersetzt ins Farsi, dass unsere persischen Geschwister, da waren auch einige Besucher da, das verstehen konnten. Also es war eine sehr gesegnete Veranstaltung. Anschließend waren wir zu zweit mit allen noch essen, haben das noch gebührend gefeiert und die haben sich wirklich sehr gefreut, freuen sich über die Gastfreundschaft. Ja, und apropos Freude, Jesus sagt in Lukas 15, Vers 7, worüber freut sich eigentlich der Himmel am meisten? Wisst ihr das? Jesus beantwortet uns die Frage. Er sagt, ich sage euch, also wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der umkehrt, also Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Der Himmel hat sich gefreut, der Himmel freut sich, wenn Menschen sich für Jesus Christus entscheiden, wenn Menschen umkehren und wir sollten sie auch mit Freuden hier aufnehmen. Amir ist jetzt auch Gemeindemitglied, er kommt zum zweiten Gottesdienst, aber ihr wisst es schon und wir dürfen uns alle mitfreuen. Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei allen, die das gestern mitgestaltet haben, von der Technik, von der Musik, ja, Gebete, Predigt, Hilfe, praktische Hilfe. Dank an allen, die gestern da waren. Dankeschön.
Ja, dann noch einige wenige weitere Hinweise. Am Dienstag, kommenden Dienstag, 6. Oktober, steht hier ein praktischer Dienst an, Fensterputzen am Feierabend. Und zwar von 16 bis 19 Uhr. Ich lese mal vor, da wir Corona-bedingt im Frühjahr nicht alles putzen konnten, ist dieser Termin in diesem Jahr umso wichtiger. Wie immer im Herbst wollen wir die Fenster im Gemeindehaus vom Sommerschmutz reinigen. Bitte Putzutensilien und gute Laune mitbringen. Fragen können an Marlies gerichtet werden. Also schon Dienstag, jetzt diese Woche, 16 bis 19 Uhr. Dann weise ich darauf hin, dass wir am kommenden Sonntag in beiden Gottesdiensten Abendmahl feiern. Dabei werden hohe Hygienestandards eingehalten. Es werden nur Einzelkelche ausgegeben, Brot und Kelche werden gereicht, nicht vom Tablett genommen, die Verteiler tragen Maske und Handschuhe. Also erstmalig wieder im normalen Gottesdienst, in beiden am kommenden Sonntag Abendmahl. Darüber freuen wir uns, dass wir das so feiern können. Nach dem Gottesdienst steht Klaus Heimsoth zu Fürbittegebeten zur Verfügung. Also wer ein Anliegen hat und gerne mit jemandem darüber beten möchte, der kann das mit Klaus Heimsoth tun, der wird sich hier vorne aufhalten. Das Erntedankopfer, das wir heute zusammenlegen wollen, das wird ja weiter so sein, dass wir die Gaben im Foyer dann in die Behältnisse einlegen. Also das empfehlen wir als Gemeinde, heute ein Erntedankopfer zusammenzulegen. Das Erntedankopfer ist bestimmt für die Missionare, die wir fortlaufend unterstützen, also Ulrike Müller, Bulgarien, Konens in Argentinien und Bechnam Mikhail, der die Flüchtlingsarbeit in Bremen und umzu betreibt. Wer da heute nicht drauf eingestellt ist, das vielleicht vergessen hat, Man kann das Erntedankopfer auch noch nächsten Sonntag geben oder in der Woche überweisen an Ina Müller. Wer eine andere Zweckbestimmung möchte und sagt, ich möchte ein Erntedankopfer geben, aber nicht für diese Missionare, sondern für einen anderen Zweck, der muss diese Zweckbestimmung dann vermerken auf der Überweisung oder wenn er hier Geld einlegt in die Behältnisse, einen Umschlag und einen Zettel beifügen. Das ist ja auch möglich, das Erntedankopfer später zu geben oder für einen anderen Zweck. Ja, ich möchte für dieses Opfer, das wir nach dem Gottesdienst erst zusammenlegen werden, dann jetzt schon beten. Wir wollen dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du uns gesegnet hast. Wir bitten darum, dass wir bereit sind, davon abzugeben, denn es sind Gelder und Vermögen, die du uns anvertraut hast, zu guter Verwendung. Wir bitten auch darum, dass die Gaben für die Missionare, die wir unterstützen, zum Segen werden, für die Kinderarbeit und andere Arbeit in Bulgarien, für die Bibelschularbeit von Konens und andere Dienste in Argentinien und auch für Bechnam für die Flüchtlingsarbeit in Bremen. Wir danken dir, dass wir den Missionsauftrag, den wir auch haben, dass wir ihn unterstützen können. Wir bitten dich jetzt aber auch, dass du die parallel zum Gottesdienst stattfindende Kinderstunde segnest, dass du die Mitarbeiter segnest und auch die Kinder, dass sie dich kennenlernen und lernen, an dich zu glauben. Amen. Ja, wir hören jetzt zwei Lieder der Band.
Anders sein, das Danken. Dank fällt nicht schwer, wenn es einem gut geht, wenn die Sonne scheint, wenn man gesund ist, wenn man materiell versorgt ist. Aber Dank fällt schon schwer, wenn das Leben es scheinbar nicht so gut mit uns meint. Wenn wir krank sind, wenn wir vielleicht einen lieben Menschen verloren haben. Und auch dann Gott in solchen Situationen zu danken, das ist dann wirklich... Oder kann die Situation einfach auch in ein Lob Gottes verkehren, wenn man diese Zeiten mit Gott gemeinsam durchsteht, wenn man sich an Gott hält und sich fest darauf verlässt, dass er keine Fehler macht und einfach auch diese Situation uns irgendwo zum Besten dienen müssen. Wenn man sich darauf verlässt, kann das zum Lob Gottes werden und auch ein Zeugnis sein für die Menschen, die Gott nicht kennen. Darum geht es jetzt in den nächsten zwei Liedern.
Ja, liebe Gemeinde, Erntedankfest feiern wir heute. Ursprünglich ist das ja ein Fest gewesen, um für die erfolgreiche Ernte zu danken. Ich denke, es ist gut und richtig, das auch ein bisschen auszuweiten, nicht nur für die Ernte, sondern für all das Gute, was wir in unserem Leben von Gott empfangen. Das heißt ja in der Schrift, Gott, du bist der Geber aller guten Gaben. Und häufig schauen wir auf das, was uns nicht so passt und was nicht so ist, wie es sein sollte. Aber heute wollen wir schauen auf das, was gut ist. Was Gott uns schenkt, ist es seine Gnade und dafür wollen wir danken. Danken ist eine gute Sache, da ist sich eigentlich jeder einig. Da gibt es keine zwei Meinungen, zumindest grundsätzlich. Das liegt schon daran, dass Danken ja auch eine Frage des Anstandes ist. Wir bringen unseren Kindern bei, sich zu bedanken. Geht Mama mit ihrem Kind zum Schlachter, kauft dort ein und der Schlachter ist ein netter Mann, gibt dem kleinen Kind eine Wurst, Kind nimmt die Wurst, mampft daran rum und dann sagt Mama, na, was sagt man da? Danke, danke. Ja, das gehört sich einfach, das ist eine Frage des Anstandes, dass wenn du mir etwas gibst, ich dir Danke dafür sage. Was viele auch rausgefunden haben, ist, dass Danken die Lebensqualität erhöht. Lebensberater empfehlen allesamt, sei dankbar für die kleinen Dinge. Wenn du das lernst, auf die kleinen Dinge zu achten, die gut sind und dafür dankst, die säkularen Lebensberater würden jetzt vielleicht nicht sagen, dank Gott, aber sei einfach dankbar, wem auch immer. Denn das erhöht deine Lebensqualität, das gibt dir ein positives Gefühl, du siehst immer mehr das Gute in deinem Leben und das ist eine gute Sache. Danken erhöht die Lebensqualität. Unser heutiger Predigttext, der hängt die Dankbarkeit allerdings noch eine erhebliche Stufe höher. Es geht nicht nur um den Anstand und auch nicht um die Lebensqualität, sondern in unserem Text kommt raus, dass das Danken ganz eng mit dem Seelenheil zusammenhängt. Also mit der Frage, ob du in den Himmel kommst, ob du gerettet bist, ob du eine Beziehung zu Gott aufbaust. Da ist die Dankbarkeit ganz entscheidend. Das lehrt uns unser heutiger Predigttext, der steht in Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Das lese ich euch vor, eine Gegebenheit aus den Evangelien. Und da lesen wir Folgendes. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf ging, da kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen. Da mussten sie, das ist so die Regel gewesen, Aussätzige müssen Abstand halten. Und sie riefen laut, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie und befahl ihnen, geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte. Laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus sagte, sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind dann die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf und geh nach Hause, dein Vertrauen hat dich gerettet. Wir lesen hier, dass 10 Aussätzige Jesus um Hilfe gebeten haben. Und alle 10 wurden geheilt, doch nur einer von ihnen wurde gerettet. 10 geheilt, aber nur einer gerettet. Und wenn wir mal schauen, was hat dieser einer denn anders gemacht als die anderen? Nur eine Sache. Er kam zurück und er hat Jesus gedankt für die Heilung. Seine Dankbarkeit hat ihn gerettet. Wir wollen die Geschichte mal Schritt für Schritt durchgehen und sie uns genauer betrachten. Also da kommen diese Aussätzigen in einer verzweifelten Lage. Sie waren ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Es gab keine medizinische Behandlung für diese Krankheit damals. Sie waren quasi am Ende. Und sie kommen in dieser schwierigen, aussichtslosen Lage zu Jesus und bitten ihn um Hilfe. Und das ist immer der erste Schritt. Wenn du in Schwierigkeiten steckst, der erste wichtige Schritt ist, Jesus um Hilfe zu bitten. Wenn du nicht weiter weißt, wenn du in irgendeiner Weise feststeckst im Leben, das Erste und Wichtigste ist, bitte Jesus um Hilfe. Wenn wir sagen, ich vertraue jetzt nicht mehr auf meine eigene Kraft, ich versuche es nicht mehr alleine zu lösen, sondern ich gebe es ab und ich wende mich an Jesus und sage, Herr, hilf mir. Wenn wir das tun, dann haben wir den ersten Schritt auf den richtigen Weg getan. Dann gehen wir in die richtige Richtung. Denn Jesus um Hilfe zu bitten, das lesen wir in unserem Text, ist nie umsonst. Das heißt hier in Vers 14, erster Teil, schlicht und einfach, Jesus sah sie. Ein unscheinbarer Satz, nur 3 Wörtchen, die man vielleicht auch leicht überliest. Vielleicht habt ihr die beim ersten Mal gar nicht mitbekommen, aber es steht hier, Jesus sah sie, die Aussätzigen. Jesus nahm sie also wahr. Für Jesus waren das nicht irgendwelche Kranken da hinten am Rand, sondern er richtete seine Aufmerksamkeit auf sie. Er vollzog ihre Ängste und Sorgen nach. Er sah sie. Das sind Menschen, die sind ausgegrenzt, die haben Angst, die wissen nicht weiter. Er verfuhr mit ihnen nicht nach Schema F, sondern er sah ihnen tief ins Herz. Für Jesus waren sie wichtig. Das ist ja etwas ganz Schönes, wenn uns jemand mal wirklich wahrnimmt. Denn manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal fühlt man sich ja übersehen in dem Leben hier. Das Leben gleicht ja einem großen Uhrwerk, unzählige Zahnräder greifen ineinander und in diesem gigantischen Uhrwerk sind wir ein kleines Rädchen und wir haben unsere Aufgabe zu erfüllen. Wir drehen uns vielleicht um unsere Kinder, auf die wir ständig aufpassen müssen. Oder wir drehen uns um unseren Job, damit unsere Firma am Laufen bleibt und wir unser Gehalt bekommen. Oder wir drehen uns um irgendwelche Mitmenschen, Verwandte, um die wir uns kümmern müssen. Wenn wir so dieses kleine Rädchen sind, was sich ständig dreht, dann kommt uns manchmal die Frage, wer sieht eigentlich mich? Ja, wer schaut eigentlich mal danach, wie es mir hier geht? Ich bin ständig am Ackern, mach dies, mach das, aber wer sieht mich? Wer fragt mal nach? Kannst du eigentlich noch? Geht's eigentlich noch weiter? Oder wird das selbstverständlich vorausgesetzt, dass ich mich hier ewig drehe? Wer fragt mich? Wir sollten unsere Mitmenschen nicht verantwortlich machen, wenn sie das nicht tun, weil wir müssen uns ja auch in ihre Lage versetzen und stellen fest, denen geht's ja ganz genauso. Auch die fühlen sich wie kleine Rädchen, die ständig funktionieren müssen und fragen sich ihrerseits nun, wer sieht mich? Aber wir dürfen hier in diesem Bibeltext eben sehen, diese wunderbare Botschaft, dass Jesus uns sieht. Jesus, Gott, sieht uns. Für ihn sind wir eben keine kleinen Rädchen, die sich abackern, sondern er kennt uns, er kennt unsere Gedanken. Und wir sind ihm wichtig. Er weiß ganz genau, wie wir uns fühlen. Und das ist für ihn nicht alles selbstverständlich, was wir machen, sondern er versteht unsere Lage, versteht, woher wir kommen, was da für Situationen sind, die uns in diese Lage gebracht haben. Jesus sieht dich. Gott sieht mich. Das hat auch Hagar erfahren. Hagar war ja eine Sklavin von Abraham und Sarah. Und sie geriet völlig unverschuldet, völlig zwischen die Stühle. Plötzlich wurde sie von niemandem mehr gesehen, war nur noch Mittel zum Zweck. Das kam so, dass Abraham und Sarah keine Nachkommen bekamen. Und das war damals eine Katastrophe, wenn der Patriarch keine männlichen Nachkommen bekommt, weil dann konnte niemand den Besitz übernehmen. Und das war in der damaligen Denkweise katastrophal. Also kam Sarah auf eine für uns heute sehr komische Idee. Sie sagte, Abraham, lieber Mann, nimm deine Sklavin und zeug mit ihr ein Nachkommen, damit wir wenigstens einen Stammhalter haben, der unser Gut und Besitz später zusammenhält. Wie gesagt, aus heutiger Sicht abstrus, aber damals hat es durchaus Sinn gemacht. Und Hagar hat also im vollen Wissen von Sarah mit Abraham ein Nachkommen gezeugt. Aber dann spielten eben die Gefühle dazwischen und Sarah hat sich geärgert, dass sie diesen Vorschlag überhaupt gemacht hat und war jetzt plötzlich sauer auf Hagar. Und als Sklavin hatte sie natürlich keinerlei Rechte und sie wurde davongejagt. So ist sie ausgestoßen worden und irrte nun durch die Wüste, irrte umher und war am Verdursten. Niemand hat sie gesehen. Sie war einfach Mittel zum Zweck. Zuerst dachte Sarah, jawohl, die kann mir helfen. Und dann hat sie gedacht, nee, jetzt doch nicht. Und dann musste die arme Hagar einfach weg. Und sie drohte da in der Wüste zu verdursten. Aber in dieser Lage in dieser Situation fand sie eine Quelle. Plötzlich war da eine Wasserquelle und Gott erschien ihr an dieser Quelle. Und Gott hat da deutlich gemacht, Hagar, du bist mir wichtig. Er hat ihr Mut zugesprochen. Und Hagar hat gemerkt, Gott lässt mich nicht einfach verdursten. Für meine Mitmenschen bin ich vielleicht manchmal Mittel zum Zweck, da gerate ich zwischen die Stühle und keiner sieht mich. Aber bei Gott ist es anders. Für ihn bin ich nicht nutzlos, sondern er achtet auf mich. Und es heißt da an entsprechender Stelle im Bibeltext, von da ab nannte Hagar den Herrn der lebendige Gott, der mich sieht. Der lebendige Gott, der mich sieht. Und das ist ein Namen, den kann jeder von uns Gott geben. Der lebendige Gott, der mich sieht. Dein Gott sieht dich, er kennt deine Gedanken, er weiß um deine Gefühle und er versteht deine Lage. So erging es den Aussätzigen. Sie hatten Jesus um Hilfe gebeten und Jesus hat sie gesehen. Er sah ihre Lage. Und nun erfahren wir weiter im Text, Jesus heilt die Aussätzigen, während sie tun, was er ihnen sagt. Ich lese euch den Vers vor. Dahinter steht ein geistliches Prinzip, nämlich, dass Gott immer dann handelt, während wir ihm gehorchen. Das heißt dann in Vers 14 weiter, Jesus sah sie und befahl ihnen, geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Also Jesus hat sie nicht einfach sofort geheilt an Ort und Stelle, sondern er hat ihnen erst einmal einen Auftrag gegeben und gesagt, gut, da ist etwas, das könnt ihr machen. Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung schon mal bestätigen. Geht also im Vertrauen voraus. Er erteilt einen Auftrag und während die Aussätzigen diesen Auftrag ausführen, währenddessen heilt Jesus sie. Dahinter steht ein geistliches Prinzip, was auch für uns gültig ist. Dass Gott handelt, während wir ihm gehorchen. Wenn du also in einer Lage bist, wo du Gottes Hilfe brauchst, dann frage dich auch immer, was kann ich tun? Du kannst die Situation wahrscheinlich nicht alleine lösen. Oder du kannst sie nicht alleine lösen. Das kann nur Gott. Aber du kannst kleine Dinge tun, die Gott dir aufträgt. Und da solltest du ansetzen. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, dass Gott seinerseits dir hilft und seinen Teil dazu tut und Wunder tut. Jeder, der regelmäßig betet, der ringt ja irgendwann mit der Frage, warum erhört Gott meine Gebete nicht? Das ist eine Frage, die bleibt niemandem von uns erspart. Wir haben Gebetserhörungen, tolle Wunder, die Gott tut und wo wir ihm nur dankbar sein können. Aber es gibt eben auch diese Situationen, wo Gott mein Gebet nicht erhört. Und dann fragen wir uns, warum hast du mein Gebet nicht erhört? Und darauf kann es viele Antworten geben, sicherlich auch keine pauschalen Antworten. Aber ein wichtiger Faktor, den wir im Hinterkopf behalten sollten, ist eben, dass wir selber das tun sollten, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Dass wir unsere Gebete immer mit eigenem Handeln verknüpfen. Also nach dem Gebetsschema handeln, dass wir zunächst einmal Gott bitten, dass er uns hilft, aber im Anschluss ihn auch fragen, Gott, was möchtest du denn, was ich in dieser Situation tun soll? Was sind die kleinen Schritte, die ich tun kann, damit du dann handelst und ein Wunder tust? Wenn du handelst, dann wird auch Gott handeln. Jesus heilte die Aussätzigen, während sie taten, was er ihnen geboten hatte. Er hatte gesagt, geht zum Priester. Das taten sie und währenddessen wurden sie gesund. So, bis jetzt haben die Aussätzigen ja alle immer das Gleiche gemacht. Alle 10 haben Jesus um Hilfe gebeten. Alle 10 wurden von ihm gesehen und alle 10 haben auch das gemacht, was er gesagt hat, nämlich sind zum Priester gegangen. Die Überschrift über diesen Bibeltext in meiner Bibel lautet, Jesus heilt 10 Aussätzige. Aber die Überschrift könnte eben auch heißen, 9 Aussätzige verpassen ihre große Chance. Weil 9 Aussätzige nach der Heilung stehen bleiben und nicht zurückgehen zu Jesus. Wir lesen das in den Versen 15 bis 19. Ich lese euch das nochmal vor. Da heißt es, einer aus der Gruppe kam zurück, nur ein einziger. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte, dass er geheilt wurde. Laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus sagte, sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind dann die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen? Nur dieser Fremde hier? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf und geh nach Hause, dein Vertrauen hat dich gerettet. Gerettet, heißt es hier in unserem Text. Das bedeutet ja, ich komme mit Gott ins Reine, ich werde ein Kind Gottes. Ich muss nach meinem Tod nicht ohne Gott leben, sondern ich darf in den Himmel Gottes kommen. Ich bin ein gerettetes Kind Gottes. Wenn man den Text durchschauen, dann merken wir, der Samariter hat nur eine Sache anders gemacht als die anderen Aussätzigen. Nämlich, er hat sich bei Jesus bedankt dafür, dass er geheilt wurde. Das liegt jetzt allerdings nicht nur einfach an dem Wort Danke, was man ja auch einfach so in den Raum schleudern könnte, sondern es geht um die Einstellung, die dahinter steht, dass er eben zurückgekommen ist. Jesus bezeichnet diese Einstellung als Vertrauen. Er sagt in Vers 19, steh auf und geh nach Hause, dein Vertrauen hat dich gerettet. Das Vertrauen dieses Samariters zeigte sich darin, dass er Jesus dankte. Dadurch zeigte er ihm sein Vertrauen, dass er zurückkam und sagte, danke. Er machte damit deutlich, die Heilung kommt allein von dir. Da habe ich nichts zu beigetragen, sondern du hast sie mir geschenkt. Das ist deine Gnade. Danke dafür. Das war Vertrauen. Und dieses Vertrauen hatte ihn gerettet. Wo lag der Unterschied zwischen ihm und den anderen 9 Aussätzigen? Die 9 Aussätzigen haben sich nachher vielleicht auf die Schulter geklopft und gesagt, Volltreffer, das haben wir mal richtig klug gemacht. Ja, wir haben ja die Gerüchte gehört, dass da so ein Heilungswunderprediger in die Stadt kommt und wir haben den richtigen Riecher gehabt und gesagt, jawohl, da können wir uns die Heilung abholen, da können wir sie uns nehmen. Als dieser Wunderheiler vorbeikam, da haben wir unsere Chance ergriffen. Wir sind einfach klug, darum sind wir geheilt, wir haben diese Heilung uns genommen. Der Samariter hatte eine andere Einstellung. Er hat sich die Heilung schenken lassen. Er hat nicht gesagt, ich habe das gut gemacht. Er hat sich nicht auf die Schulter geklopft, sondern er hat gesagt, ich habe das alles aus Gnade empfangen. Ich habe dazu nichts beigetragen. Naja, könnte man jetzt ja sagen, also das ist ja nur so, wie soll man sagen, Einstellung, das ist ja nichts Großes irgendwie. Ob ich mir jetzt die Heilung nehme und mich dafür nachher auf die Schulter klopfe oder ob ich sie mir schenken lasse und sage, das ist alles Gnade, ist eine Kleinigkeit, oder? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es ist keine Kleinigkeit, sondern dieser Unterschied ist absolut entscheidend. Man könnte sagen, er ist heilsentscheidend. Die ganze Misere der Menschheit hat hier ihren Ursprung. Nämlich, dass der Mensch sich von Gott nichts schenken lassen möchte. Wir wollen uns von Gott nichts schenken lassen. Und da liegt die Wurzel allen Übels, denn das Heil kann man sich nur schenken lassen. Gottes Gnade kann man sich nur schenken lassen. Jesus stirbt für uns am Kreuz, vergibt dadurch unsere Schuld. Das ist ein unverdientes Geschenk und das können wir nur dankbar annehmen. In dem Moment, wo wir sagen, das muss ich mir irgendwie erarbeiten, in dem Moment, wo ich sage, das möchte ich mir nehmen, das hat etwas mit mir zu tun, mit meiner Leistung. In diesem Moment ist es keine Gnade mehr. Und so können wir das Heil nicht empfangen. Wir können es uns nur schenken lassen und dafür dankbar sein. Doch der Mensch will sich ja nichts schenken lassen. Das geht uns gegen den Strich. Und darum wollen wir Gott auch nicht Danke sagen, sondern ich möchte es ja aus eigener Kraft schaffen. Das ist ja demütigend, wenn ich mir sagen muss, naja, ich habe es mir schenken lassen. Das heißt ja, ich bin unfähig. Ich habe es nicht selber gemacht. Es kommt nicht aus mir. Danken? Auf keinen Fall. Weil wenn ich danke, dann würde ich ja zugeben, dass es nicht mein Verdienst ist. Und das will ich nicht. Genau da liegt der entscheidende Punkt beim Danken. Darum ist Danken aus geistlicher Sicht so wichtig. Denn wer sich bedankt, der gibt zu, dass es gerade nicht der eigene Verdienst ist. Nur wer Gott dankt, der hat verstanden, alles hängt von seiner Gnade ab. Wenn ich nicht danke, dann habe ich die innere Einstellung, die sagt, ich habe es mir selbst erarbeitet. Dann kann ich nicht anerkennen, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist. Dann kann ich seine Gnade auch nicht empfangen. Darum ist Dankbarkeit so wichtig. Und darum dankt, wo immer ihr könnt. Dankt für eure Erlösung, die Gott euch schenkt. Dankt für die kleinen Dinge in eurem Leben. Alles Gnade. Der Geber aller guten Gaben hat sie euch geschenkt. Dankt für die Freiheit, euren Glauben zu leben. Dankt für euren Besitz, den ihr euch nicht erarbeitet habt, sondern Gott hat euch Fähigkeiten geschenkt, damit ihr diesen Besitz überhaupt erst bekommt. Wer Gottes Gnade so annimmt, der ist gerettet. Dankbarkeit war heute unser Thema. Darüber haben wir nachgedacht und ich möchte das noch einmal zusammenfassen und das Wichtigste wiederholen. Dass Dankbarkeit eine gute Sache ist, da sind sich alle einig. In der Gesellschaft sagen wir, dass Dankbarkeit zum Anstand gehört, darum bringen wir es unseren Kindern bei. Die Lebensberater wissen, Dankbarkeit erhöht unsere Lebensqualität. Und das ist alles nicht verkehrt, aber Dankbarkeit ist eben mehr. Dankbarkeit führt zur Rettung. Dankbarkeit ist geistlich gesehen unglaublich wichtig. Das hat uns diese Geschichte vom dankbaren Samariter gezeigt. Er wurde gerettet, eben weil er Gott dankte. Jesus sah ihn. Ich wiederhole noch einmal die wichtigsten Aspekte dieser Geschichte. Jesus sah ihn und auch die anderen Aussätzigen. Und das dürfen auch wir wissen, dass Gott uns sieht. Für Gott sind wir nicht irgendwelche kleinen Rädchen, die sich drehen müssen, sondern für Gott sind wir geliebte Individuen. Und Gott sieht jeden Einzelnen von uns. Dann haben wir festgestellt, dass der Samariter getan hat, was Jesus sagte. Er ist zum Priester gegangen, genauso wie Jesus das gefordert hat. Und während er Jesus gehorchte, wurde er gesund. Dieses Prinzip können wir übernehmen. Gott handelt, während du ihm gehorchst. Wenn du möchtest, dass Gott in deinem Leben eingreift, dann tu die kleinen Gehorsamschritte. Du kannst das Problem oder die Situation nicht lösen, aber du kannst kleine Dinge tun, die Gott dir aufs Herz legt. Dann wirst du merken, Gott handelt, während du ihm gehorchst. Und schließlich, der Samariter dankte Gott für das, was dieser an ihm getan hatte. Und damit machte er deutlich, ich habe verstanden, dass alles Gnade ist, dass ich aus Gnade gerettet bin. Darum ist es so wichtig, Gott zu danken. Dankt Gott für seine Gnade, dankt ihn für die kleinen Dinge eures Lebens. Dann drückt ihr damit aus, Herr, ich habe verstanden, dass du ein gnädiger Gott bist, dass alles von dir kommt und Gnade ist. Und dann wird Jesus zu dir genau das Gleiche sagen, das er auch zum Samariter gesagt hat. Dein Vertrauen, was sich in Dankbarkeit ausdrückt, dieses Vertrauen hat dich gerettet. Amen. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, gemeinsam zu beten. Und ihr könnt natürlich beten, was ihr wollt, aber ich schlage vor, dass ihr einen Schwerpunkt auf die Dankbarkeit legt. Also, dass wir einmal überlegen, wofür können wir Gott danken, und das könnt ihr dann laut oder leise vor Gott bringen. Und ich schließe dann das Gebet ab. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, du bist der Geber aller guten Gaben. Wir danken dir für die vielen Geschenke, die wir täglich erhalten, was wir vielleicht manchmal gar nicht mehr wahrnehmen, aber immer ist dahinter deine gütige Hand, die sie uns reicht. Wir danken dir zum Beispiel für gestern, dass wir mit ansehen durften, wie sich vier Geschwister klar zu dir bekannt haben und sich haben taufen lassen. Menschen aus einem ganz anderen Kulturkreis sind in unsere Gemeindefamilie hinzugestoßen. Dafür danken wir dir. Wir danken dir dafür, dass du uns durchträgst durch viele kleine und große Schwierigkeiten. Wir danken dir, dass wir trotz Corona-Zeit doch so Gemeinde leben können, wenn auch mit Einschränkungen, dass wir doch immer zusammenkommen am Sonntag. Dafür wollen wir dich loben und dich preisen. Amen. Zum Abschluss hören wir auf das Lied »Wie ein Strom von oben«. Ich möchte euch noch segnen und bitte euch dazu aufzustehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.